hat im ersten Lobpreislied schon mal die Ouvertüre ausgesucht, worum es heute geht. Ein neues Herz und seinen Geist. Und zwar schreibt es darüber, wir sind eine neue Schöpfung. Warum? Weil es in der Schrift steht. Ich glaube, alles, was drin steht. Hier heißt in 2. Korinther 5, 17, daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Siehe, das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Und wenn es eine neue Schöpfung gibt, was gibt es dann oder gab es dann?
Alte.
Ja, alles, was neu ist, war vorher, gibt es gab vorher was Altes. Es gab eine alte Schöpfung, die erste Schöpfung. Kennen wir alle in der Genesis, Mose 1. Da heißt es dann im Endeffekt, dass Gott alles schuf, die Erde, den Himmel, die Tiere, die Fische, alles, was da krabbelt und rennen kann. Er hat alles geschaffen, am sechsten Tag schuf er den Menschen. In 1. Mose heißt, wir wollen Menschen schaffen nach unserem Bild, was er ja fantastisch findet. Wir sind erschaffen nach dem Bilde Gottes. Was für ein Segen, was für eine wunderbare Sache. Nach unserem Bild, die uns ähnlich sind. So schuf Gott die Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er sie. Als die Schöpfung beendet war, ruhte Gott und er betrachtete die Schöpfung und alles, was er geschaffen hatte. Und er sah, dass es sehr gut war. Was für ein wunderbarer Start. Ein Start, wo er heißt, sehr gut. Da ist doch alles drin enthalten, da kann fast nichts mehr schief gehen. Wenn der Start schon sehr gut ist, dann hoffen wir doch, dass das Ende auch sehr gut wird. Leider war das nicht der Fall. Die Pläne und Absichten Gottes sind immer gut. Glauben wir das? Weil Gott gut ist. Gott ist gut und seine Pläne und Absichten sind immer gut. Das Thema ist nur, was machen wir Menschen mit den Plänen und Absichten, die er mit uns hat. Wie gehen wir damit um? Sind wir eins mit seinem Willen, der Segen hervorbringt, oder sind wir fokussiert auf unsere fleischliche Ausrichtung, worauf Fluch kommt? Rolf hat darüber gepredigt, brauche nichts mehr zu sagen. Mir geht es im Endeffekt darum, was mir gesungen habe, dieses neue Herz, diesen Heiligen Geist. Johannes, siehst du mich jetzt? Okay. Adam und Eva haben es eigentlich vermacht. Denen müssten wir immer noch sauer sein auf die. Ja? Die haben uns den guten Start eigentlich weggenommen. Was ist passiert? Adam und Eva im Garten Eden sind in die Falle getappt. Der Schlange, den Teufel. Der Teufel hat in ihnen eine Lust hervorgerufen auf diese verbotene Frucht vom Baum der Erkenntnis und sie glaubten dem Teufel mehr als Gott. Ja, noch schlimmer, sie wollten sein wie Gott. Das zeigt unser Herz, unsere fleischliche Gesinnung, die tief in uns drin steckt. Und dann ist das fatale Geschehen, es ist zum Sündenfall gekommen. Und ich fand den Vers immer gut, das hat mal der Pastor Hoffmann, als ich getauft wurde, hat er gepredigt, und zwar von Jakobus 1,15. Da heißt es nämlich, wer seinen Begierden nachgibt, sündigt, und die vollzogene Sünde führt zum Tod. In anderer Übersetzung heißt, die Lust begiert die Sünde, und die Sünde gebiert den Tod. Somit ist die Lust die Großmutter des Todes. Das hat er nie vergessen, den Spruch von Hoffmann. Ja, also zuerst kommt die Lust, als unser Herz begehrt etwas, wie diese Frucht, und wir nehmen sie, und Gott sagt, nee, mach das nicht. Egal, die sieht so toll aus. Diese Situation, in der man stecke, ja, die reizt mich jetzt. Da habe ich entweder ein Begehren, eine Begierde, und ich tue es und komme so in Sünde. Und Sünde bringt den Tod. Das ist immer die Konsequenz. Die Konsequenz, wenn wir von Gott getrennt werden, ist immer Tod. Doch Gott hat einen besseren Plan für uns. Jetzt können wir natürlich auch die ganze Story Alte Testament durchlesen, mit Noah, Abraham, Noah, Mose und allem drum und dran. Wir machen aber den Sprung, weil es uns geht darum, was betrifft es uns, was wirkt es in unserem Leben, dieser neue Plan, den Gott von Anfang an schon gehabt hat. Das ist kein Plan B, sondern ist eigentlich der Plan A schon immer gewesen, weil er gewusst hat, aus uns heraus kommt nichts Gutes. Da muss er selber Hand anlegen und das hat er auch gemacht. Und er schreibt in Hesekiel 11, 19 bis 20, da ist schon die Prophetie, was Gott vorhat. Und da heißt es, und ich will ihnen ein anderes Herz geben und einen neuen Geist in sie geben und will das steinerne Herz wegnehmen aus ihrem Leibe und ihnen ein fleischernes Herz geben, damit sie in meinen Geboten wandeln und meine Ordnungen halten und danach tun. Und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Also wir müssen erstmal umgewandelt werden, damit wir seine Ordnungen halten können. Aus unserem fleischlichen Natur können wir das nicht. Wir kennen die Story von Israel, die ganzen Jahrhunderte, die Gott mit ihnen voll, ja, durchgegangen ist. Und immer wieder war Scheitern da. Wir können es nicht. Wir brauchen ein neues Herz. Wir brauchen einen neuen, seinen Geist. Wie soll das funktionieren? Gott hat hier eine perfekte Lösung. Da will ich schon in den nächsten Text gehen, und zwar in Römer 5, 12 heißt es, durch die Sünde eines einzigen Menschen sind alle Menschen dem Tod und in Tod und Verderben geraten. Aber durch die Erlösungstat eines einzigen Menschen sind alle mit Gott versöhnt und bekommen neues Leben. Weiter in Vers 21, denn so wie bisher die Sünde über alle Menschen herrschte und ihnen den Tod brachte, so herrscht jetzt Gottes Gnade. Gott spricht uns von unserer Schuld frei und schenkt uns ewiges Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn. Das ist sein Plan A, von Anfang an. Er musste uns zeigen im Endeffekt, dass wir seine Gerechtigkeit nicht erfüllen können. Wir können es nicht. Es gibt nur einen, der die Gerechtigkeit mit sich bringt, das ist Gott selbst. Deswegen wurde Gott Sohn, sein Sohn, oder Gott selbst wurde Mensch durch seinen Sohn Jesus. Und Jesus hat es vollbracht, was wir nicht vollbringen können, für uns. Und durch ihn sind wir gerecht. Wer das Erlösungswerk annimmt von Jesus, der wird, jetzt kommt es, neu geboren. Er bekommt Gottes Geist und er bekommt ein neues Herz. Eine Erneuerung unseres Herzens. Wie eingangs erwähnt, der Vers, daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Siehe, das Alte ist vergangen, es ist Neues geworden. Was für eine starke Aussage. Spüren wir das in uns? Dass etwas neu geworden ist, manchmal spüren es mehr die anderen Menschen, wenn sie uns sehen, ob und wie eine Veränderung in uns stattgefunden hat. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Werden wir nicht verändert, dann haben wir auch nichts empfangen. Werden wir nicht verändert, dann ist der Geist Gottes nicht in uns. Weil der Geist Gottes ist immer tätig. 24 Stunden am Tag, die ganze Woche, die ganze Monat, das ganze Jahr. Er ruht nicht. Der Heilige Geist, er arbeitet in uns. Und das ist doch so wunderbar. Warum ist es notwendig? Es ist alles keine Neuigkeit, aber mir ist ganz wichtig, dass wir das immer wieder neu greifen, was es für eine Herausforderung ist, was es für eine Gnadengabe ist und wie wir uns das selber immer wieder in den Spiegel schauen können, in den geistlichen Spiegel und selber beurteilen, wie weit sind wir schon? Wie weit sind wir schon gekommen in der Veränderung? Was fehlt noch? Wo müssen wir noch ansetzen? Wo dürfen wir den Heiligen Geist bitten? Oh Herr, wirke in mir. Da sind noch Ecken und Kanten, die geschliffen werden müssen. Das ist so wichtig, einfach eine Selbstreflexion zu haben. Es ist uns alles möglich, weil Gott ist nichts unmöglich. Nicht mal in uns ist ihm irgendwas unmöglich. Er kann in uns alles wirken nach seinem Willen, wenn wir ihm ein Ja dazu geben. Johannes 3, Vers 3 und dann 5 bis 7. Wer nicht neu geboren wird, kann Gottes Reich nicht sehen und erleben. Also ist Voraussetzung, durch Glaube den Heiligen Geist zu empfangen und diesen neuen Geist, dieses neue Herz zu bekommen. Wer nicht neu geboren wird, kann Gottes Reich nicht sehen und erleben. Nur wer durch Wasser und durch Gottes Geist neu geboren wird, kann in Gottes Reich kommen. Ein Mensch kann immer nur menschliches Leben hervorbringen. Wer aber durch Gottes Geist geboren wird, bekommt neues Leben. Wundere dich deshalb nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst neu geboren werden. Das sagt er auch zu Nikodemus, wenn er fragt, was muss ich tun? Neu geboren werden durch den Heiligen Geist. Das ist Grundvoraussetzung für alles. Welche Auswirkungen hat diese Neugeburt oder Wiedergeburt durch diesen Geist Gottes in uns? Und was für ein Ziel? Bitte? Neu taufen. Wir müssen uns nur einmal taufen lassen im Glauben. Das ist eine Taufe. Aber um das geht es eigentlich gar nicht. Es geht nicht um Taten, die wir vollbringen, sondern geht darum, was der Geist in uns vollbringt. Und da lesen wir in 2. Korinther 3,18 auch ein ganz starker Vers, wo wir auch sehen, wo will uns Gott hinführen? Was will er in uns wirken? Und was ist das Ziel seines Wirkens in uns?
Der Weinstock, wir sind die Reben.
Ja, vor allem mit dem Markgräfler ist das Bild bekannt, gell? Ja, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen sie wie in einem Spiegel. Und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn, das Werk seines Geistes. Sind nicht wir. Was für eine gute Lösung, dass wir das nicht tun müssen. Es ist das Werk Gottes, das Werk seines Geistes in uns, dass wir umgestaltet werden, immer mehr in die Ähnlichkeit von Jesus. Jesus ist unser Vorbild. Jesus ist das Vorbild. Und das ist das Ziel Gottes in uns und es wirkt dort auch den Heiligen Geist. Ich finde es total spannend, dass ich sagen kann, ich bin Jesus ähnlich. So viel momentan noch. Aber nach oben ist ja keine Begrenzung. Nach unten immer, das ist irgendwann mal fertig, aber nach oben ist alles offen. Und da bin ich gespannt, trotz meinem fortgeschrittenen Alter, was Gott noch durch mich wirken kann und in mir. Ich will da wirklich offen sein, habe noch einige Sachen nötig, glaubt mir. Wie ist es möglich? Wie ist es überhaupt möglich, dass wir diese Veränderung erleben dürfen und dass diese Veränderung sichtbar wird, spürbar wird und wir selber auch diese Veränderung wahrnehmen können in unserem Verhalten gegenüber Menschen in bestimmten Situationen. Was ist da notwendig? Ich glaube, notwendig ist, wenn Gott in uns ist, dann ist eins in uns. Und das ist unverzichtbar, das ist seine Liebe. Da will ich nicht groß drüber reden, das ist ein eigenes Kapitel, aber trotzdem hängt es damit zusammen, wenn wir sagen, wir bekommen ein neues Herz, weil ohne Liebe ist alles nichts. Eine Gabe ist unverzichtbar, um im Wesen und Charakter verändert zu werden. Und es ist Gottes Liebe, die in unsere Herzen durch den Heiligen Geist ausgegossen worden ist. Das lesen wir in Römer 5,5. Durch den Heiligen Geist, indem wir den Heiligen Geist empfangen, empfangen wir auch diese Liebe Gottes, die uns liebesfähig macht. Und zwar ist es die Agabeliebe. Wisst ihr alles, aber es ist wichtig, das zu wissen. Es ist nicht die Liebe, die wir selber produzieren können, weil die Liebe, die wir so als Menschen haben, ist eigentlich sehr ich-bezogen. Sind wir mal ganz ehrlich. Ja, alle guten Taten, die wir so machen, die nicht durch den Heiligen Geist initiiert worden sind, wir erwarten Wertschätzung, wir erwarten ein Lob, wir sind manchmal sehr demütig. Nein, nein, aber insgeheim denken wir, wo bleibt jetzt eigentlich der Dank, ja, für meine Liebestat? Wenn wir aber die Liebe Gottes in uns haben und in dieser Liebe handeln, dann brauchen wir das alles nicht. Wir dürfen es bekommen, wir sind auch dankbar, wenn wir auch mal ein Lob bekommen, kein Thema, aber wir brauchen es nicht. Es ist nicht Voraussetzung für uns, für das, was wir tun, sondern die Liebe Gottes ist eine hingebungsvolle Liebe, die nichts erwartet. Und da heißt es in 1. Korinther, die Liebe ist geduldig und freundlich, sie ist nicht neidisch oder überheblich, stolz oder anstößig. Die Liebe ist nicht selbstsüchtig, ganz im Gegensatz zu unserem natürlichen Menschen, unserem Fleisch, das uns bisher eigentlich regiert hat. Die Liebe ist nicht selbstsüchtig, sie lässt sich nicht reizen. Und wenn man ihr Böses tut, trägt sie es nicht nach. Oh, da haben wir ganz schön zu knabbern, oder? Sie freut sich niemals über Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich immer an der Wahrheit. Die Liebe erträgt alles. Wenn ich das so lese, die Liebe erträgt alles, dann schaue ich aufs Kreuz. Dann schaue ich aufs Kreuz. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn, ich sag's mal, ans Kreuz schlagen ließ. Die Liebe erträgt alles. Wow, wow, was regt mich manchmal über Kleinigkeiten auf? Oder entziehe Menschen meine Liebe, meine Zuneigung, weil sie mich gerade fürchterlich nerven? Ja, dann muss ich sagen, schau aufs Kreuz. Die Liebe erträgt alles. Das ist ein Übungsfeld, wo wir jeden Tag erleben dürfen, oder? Im Kleinen wie im Großen. Die Liebe erträgt alles. Verliert nie den Glauben. Auch das ist eine große Herausforderung. Ich weiß nicht, wie es euch geht, dass ihr manchmal frustriert seid oder denkt, ach was, das lohnt sich gar nicht mehr dafür zu beten. Ich weiß es nicht. Manchmal ist vielleicht doch der Fall, ob im Kleinen oder im Großen. Spielt für Gott ja keine Rolle, ob etwas klein oder groß ist. Es kommt immer noch darauf an, wie ich mich verhalte, wie ich mit der Sache umgehe. Die Liebe verliert nie den Glauben, bewahrt stets die Hoffnung und bleibt bestehen, was auch geschieht. Egal was passiert, die Liebe erträgt alles. Sie glaubt alles und sie hofft auf alles, weil Gott groß ist, größer als jede Situation. Diese Liebe ermöglicht es erst, dass die Frucht des Geistes in uns auch geweckt wird und Frucht hervorbringt. Ohne die Liebe ist alles nichts. Wir können Korinther im Hohelied des Liebes das alles durchlesen. Ja, egal, wenn du dein ganzer Besitz der Arme gibst, wenn es ohne Liebe geschieht, ist nichts vor Gott. Und so weiter und so fort, erkennt die Stelle auch. Alles geschehe in Liebe, heißt es im 1. Korinther 16, 14. Alles geschehe in Liebe. Alles geschehe in Liebe. Die Frucht des Geistes, das ist jetzt auch etwas, wo man sehen und erkennen kann, wo wir uns auch selber immer wieder überprüfen können. Die Frucht des Geistes, die Frucht, die der Geist Gottes hervorbringt, Galater 5, 22 bis 24, besteht in Liebe. Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Gegen solches Verhalten hat kein Gesetz etwas einzuwenden. Nun, wer zu Christus gehört, hat seine eigene Natur mit ihren Leidenschaften und Begierden bekreuzigt. Die Frucht des Geistes. Weiß nicht, wie es euch geht. Schaut mal so ein bisschen so nach dem, wenn der Tag so vorbei ist, auf Situationen und denkt mal, ja, da habe ich jetzt eigentlich, das war jetzt nicht die gute Frucht, das war mein alter Mensch, wo da gehandelt hat. Weiß nicht, wie es euch geht. Stellt euch immer wieder fest, hurra, er lebt noch, obwohl wir ihn als für tot erachten sollen, ist unser alter Mensch immer noch mächtig am Wirken. Ja, wir sind im täglichen Kampf. Nachher im Folgetext kommt es noch ganz klar rüber. Paulus hat es auch so erkannt. Es ist nicht so einfach, alles gut jetzt, ich bin neu geboren, der Geist Gottes in mir, seine Liebe ist in mir, alles easy, alles gut und ich stehe auf mit strahlendem Gesicht und der erste Mensch, den ich begegne, der mich schief anschaut, den nehme ich in den Arm und sage, Gott liebt dich und ich liebe dich auch. Nee, so ist es ja nicht. Oder? Sind wir doch ehrlich. Der erste Mensch, der blöd kommt am Morgen, der zieht uns schon mal ziemlich Liebe aus dem Herzen raus. Ich weiß nicht, Ich habe ja so viele Themen im Geschäft, ich habe mit so vielen Leuten zu tun, zum Teil Choleriker, die ich wirklich gleich zusammenschweiße am Telefon wegen einem kleinen Ding. Du musst erst mal Luft rauslassen, gell? Das Stöpsel ziehen, wenn du ihn findest, auf die Suche begeben, wo der Stöpsel ist von dieser Person. Aber da muss man Sachen anhören, Leute, das könnt ihr euch vorstellen. Ja. Aber, letztens sagt einer zu mir, der jetzt seit 4, 5 Jahren ist, Herr Siderli, wie haben Sie das so viel, wie halte ich das aus, die ganze Jahrzehnte? Ich sage, du, alles gut, ich habe da jemanden, der mir hilft dabei. Ja, es ist wirklich so, aus dem Fleisch ist das nicht möglich. Eine große Gelassenheit, wobei die ist nicht immer da, manchmal explodiere ich auch. Ja, ich habe auch schon in die Hörer, cholerisch reagiert, irgendwann reicht es dir auch. Ja, nee, irgendwann reicht es ja auch wirklich, gell? Und dann musst du dich wirklich zusammenreißen.
Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, aber liebe auch deine Feinde.
Ja, wir haben ja keine Feinde, oder? Ja, da haben wir ja alle Liebe, haben wir keine Feinde. Ja, wir werden da schon herausgefordert, absolut. Aber das ist immer so. Ja. Aber es ist so, dass du halt selber dich immer wieder überprüfen kannst, wie ist dein Reifeprozess, ja. Ist der Apfel am Baum immer noch grün oder kriegt das langsam schon eine Rotfärbung? Und es ist wichtig, das zu prüfen, weil im Alltag können wir das auch prüfen. Ja? Wenn wir selbst und selbst reflektieren, ja, es ist wichtig. Ja. Wir haben diese Herausforderung jeden Tag neu. In Galater 5, 13 bis 17, der Galater ist voll mit diesen Selbstreflexionen von Paulus, der, ja, er legt eine hohe Messlatte an und er merkt, dass er die Messlatte nicht erfüllen kann. Allein durch die Kraft des Geistes ist das möglich. Hier schreibt er, ihr seid berufen, liebe Freunde, in Freiheit zu leben. Nicht in der Freiheit, euren sündigen Neigungen nachzugeben, sondern in der Freiheit, einander in Liebe zu dienen. Das ist die neue Freiheit. Wir dürfen jetzt in Liebe dienen. Wir müssen nicht mehr selbstsüchtig schauen, dass uns gedient wird oder wie auch was. Wir müssen unsere natürlichen Neigungen nachgeben, sondern die Liebe ist im Fokus. Darum möchten wir uns üben. Es ist unser Auftrag, den uns Gott gegeben hat. In Freiheit haben wir einander in Liebe zu dienen. Denn das ganze Gesetz lässt sich in dem einen Wort zusammenfassen, liebe deine Nächsten wie dich selbst. Gell, Christine, du hast es erkannt.
Wenn die Geister reizen, dann muss ich meinen Körper beherrschen.
Das ist schwierig manchmal. Ja, das ist eben auch die Frucht des Geistes. Ja, das ist aber auch eine Gabe des Geistes, haben wir vorhin gelesen, aber die Frucht des Geistes ist auch Selbstbeherrschung. Denn das ganze Gesetz lässt sich in einem Wort zusammenfassen, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Doch, wenn ihr euch ständig zankt und übervorteilt, statt einander mit Liebe zu begegnen, dann passt auf, denn sonst vernichtet ihr euch noch gegenseitig. Deshalb lebt so, wie es eurem neuen Leben im Heiligen Geist entspricht. Heißt, wir können neu leben. Wir können uns anders verhalten, wie mit unserem alten gekreuzigten Mensch. Lebt so, wie es in eurem neuen Leben im Heiligen Geist entspricht. Dann werdet ihr auch nicht tun, wozu eure sündigen Neigungen euch drängen. Die alte sündige Natur liebt es, Böses zu tun. Genau das Gegenteil von dem, was der Heilige Geist will. Der Geist weckt in uns Wünsche, die den Neigungen unserer sündigen Natur widersprechen. Kennt ihr das? Diese beiden Kräfte liegen in ständigem Streit miteinander, so dass ihr nicht das tun könnt, was ihr wollt. Also, was heißt es? Diese Auseinandersetzung. Ja. Ja. Du bringst mich langsam raus, Christine. Ja, was heißt es im Endeffekt für uns alle? Wir sind tatsächlich in diesem Spannungsfeld zwischen unserem natürlichen Menschen und dem geistlichen Menschen. Das muss uns bewusst sein. Wir können uns entscheiden, ihr kennt ja alle die Geschichte vom Weiß und Schwarze Wolf, wo es dann heißt, wer ist stärker? Ja, den, wo du fütterst. Und das ist auch bei uns so. Tun wir unseren natürlichen Menschen stark machen, Leben wir in diesem natürlichen Menschen, in Situationen, im Alltag, oder geben wir dem geistlichen Menschen, der neu geboren worden ist durch den Heiligen Geist, geben wir ihm die Macht? Setzen wir Jesus auf den Thron oder setzen wir unser altes Ich auf den Thron? Das ist elementar. Und wir haben von unserem natürlichen Mensch einfach diesen Hang und dieses Bestreben, wie bereits Adam und Eva, dass wir Gott sein wollen. Wir sehen es in der Welt. Wie viele Götter gibt es da? Es soll niemand sagen, er ist Atheist. Es gibt keine Atheisten. Jeder Mensch hat einen Gott. Frag dich nur, für welchen Gott du dich entschieden hast.
Selbst natürlich Jesus.
Ja. Ja. Wir sind täglich in diesem Kampf, ganz klar. Römer 7, 18 bis 19 schreibt Paulus, nimmt da ganz klar Stellung. Ich weiß, dass ich durch und durch verdorben bin. Kann das jeder von euch wiederholen? Es klingt hart, oder? Ich weiß, das sagt der Paulus. Ich weiß, dass ich durch und durch verdorben bin, soweit es meine menschliche Natur betrifft. Denn immer wieder nehme ich mir das Gute vor, aber es gelingt mir nicht, es zu verwirklichen. Wenn ich Gutes tun will, tue ich es nicht. Und wenn ich versuche, das Böse zu vermeiden, tue ich es doch. Was bin ich doch für ein elender Mensch? Wer wird mich von diesem Leben befreien, das von der Sünde beherrscht wird? Wer kann und wird es tun? Gott sei Dank, Jesus Christus, unser Herr. Plan A Gottes. Ja. Wer wird mich erlösen? Was bin ich für ein elender Mensch? Ja, aber das muss ich auch erkennen. Wenn ich das nicht erkenne, werde ich mich nie nach Jesus ausstrecken. Ich muss erkennen, dass ich ungerecht bin, dass ich sündig bin, sündhaft bin, dass ich nicht das tun kann, was Gott will, was sein Wille ist. Ich muss es erkennen, eine Bankrotterklärung. Ganz klar, ohne Bankrotterklärung bringt es alles nichts. Ich muss es erkennen, wie bedürftig ich nach Gottes Eingreifen bin. Wenn wir schwach sind und unser alter Mensch wieder aus dem Grab aufgestiegen ist, manchmal habe ich das Gefühl, man hat vergessen, Erde drauf zu werfen, dass er unterbleibt, noch ein dicker Felsblock. Ja, es ist nicht so. Wir sollen ihn als tot erachten. Das heißt, wir sollen immer wieder sagen, wenn er kommt, du bist tot. Ab ins Grab mit dir. Gehst du ins Grab? Ja, so mit dem Hund. Ab ins Körbchen. So müssen wir mit dem alten Mensch umgehen im Endeffekt. Also ich kenne das. Jeden Morgen sagt er, hallo, hier bin ich. Ja, nimm mich mit zur Arbeit. Nimm mich mit in die Gemeinde. Nimm mich mit dort und dort. Ich bin gerne bei dir. Sag aber, ich will dich nicht dabei haben. Ab ins Grab. Aber diese Herausforderung ist wirklich da. Deswegen ist es wichtig, auch wenn er wieder mal durchgebrochen ist bei uns, wenn er uns wieder mal zur Sünde verführt hat, wo wir wieder in Schwachheit waren, in welchem Situation, in welchem Umfang, ist gerade egal. Weil Paulus sagt auch, da wo die Sünde groß ist und größer, ist die Gnade noch größer. Er sagt allerdings auch, soll das heißen, man soll noch mehr sündigen, damit man noch mehr Gnade bekommt, das sei ferne. Nein, so ist nicht. Aber es gibt keine Schuld, die zu groß wäre für Gottes Gnade. Römer 8, 1 bis 2. Ach, ich liebe das. Du kennst den Vers. Du musst das nicht sagen, aber du kennst ihn, weißt, was er meint. Römer 8, 1.
Ja.
Gell? Also gibt es für die, die in Jesus Christus, zu Jesus Christus gehören, keine Verdammnis oder keine Verurteilung mehr. Was für ein Vers. Denn die Macht des Geistes, der Leben gibt, hat dich durch Christus Jesus von der Macht der Sünde befreit, die zum Tod führt. Diejenigen, die in Christus sind, für die gibt es keine Verdammnis und keine Verurteilung mehr. Egal, was wir tun. Halleluja. Was ist das für ein starkes Wort? das brauchen wir doch jeden Tag. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Also ich habe es auch erzählt, wir sind groß wiederholen. Ich bin ja mit 14, 15 habe mich bekehrt und bin dann ein Jahr, eineinhalb, zwei, ich weiß es gar nicht mehr so genau, bin in das Lotterleben rein, wie es halt Jugendliche manchmal machen. Und ich habe Jahrzehnte Verdammnisgefühle gehabt. Jahrzehnte. Weil in der Schrift steht, wer einmal weggeht von Gott, für den gibt es kein Zurück mehr. Ja, sollte Jesus etwa ein zweites Mal gekreuzigt werden? Das ist ein harter Vers. Aber es steht nur einmal. Dann lese ich die 100 andere Verse, wo es eben heißt, wer in Christus ist, für den gibt es keine Verdammnis mehr. Aber jahrzehntelang habe ich gelitten drunter und immer wieder mich hinterfragt, was soll das alles? Wieder in der Gemeinde, neu zu Jesus, ist vielleicht alles umsonst? Mache ich mir was vor? Dann gibt es wieder die Story mit dem verlorenen Sohn. Das sind alles Dinge, die mir stark geworden sind. Die Liebe des Vaters, egal wie ich mich verhalte, wie meine Kinder verhalte, die Liebe des Vaters ist unumstößlich. Die kann nicht durchs Verhalten irgendwie verringert werden. Geht nicht. Und die Liebe Gottes ist viel größer. Egal was ich tue, es gibt keine Verdammnis mehr. Aber ich will nicht das tun, was Sünde ist. Aber es gelingt mir nicht immer. Und dann brauche ich diesen Vers. Ich brauche diesen Vers. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Es gibt keine Verdammnis mehr für mich. Es gibt sie nicht mehr. Ich bin gerecht, obwohl ich ungerecht bin. Ich bin gerecht gemacht durch dein Blut. Halleluja. Wir sind nicht mehr Sklaven der Sünde. Wir können nun durch die in uns wohnende Kraft des Heiligen Geistes unsere menschliche Natur siegreich überwinden und diese neue Schöpfung nach dem Willen Gottes leben. Römer 8, wir kommen zum Ende, Römer 8, 12 bis 16. Ihr seid also nicht mehr dazu gezwungen, euch von den Wünschen eurer menschlichen Natur beherrschen zu lassen. Wir stehen nicht mehr unter der Regierung der Sünde. Wir sind nicht mehr Sklaven der Sünde. Wir können frei entscheiden. Alter Mensch, neuer Mensch. Es steht in unserer Entscheidung, in unserem Ermessen, was wir tun. Wir sind nicht mehr Sklaven. Wir sind frei. Wen Christus frei macht, der ist wahrhaftig frei. Das muss uns klar sein. Wir sind stark in Jesus. Denn wenn ihr euch weiter von ihr bestimmen lässt, von der menschlichen Natur, werdet ihr sterben. Wenn ihr euch aber durch die Kraft des Heiligen Geistes von eurem alten Wesen und den bösen Taten abwendet, werdet ihr leben. Denn alle, die vom Geist Gottes bestimmt werden, sind Kinder Gottes. Deshalb verhaltet euch nicht wie ängstliche Sklaven. Wir sind doch Kinder Gottes geworden und dürfen ihn aber Vater rufen. Denn der Geist Gottes selbst bestätigt uns tief im Herzen, dass wir Gottes Kinder sind. Auch das ist die Aufgabe vom Heiligen Geist. Immer wieder, wenn wir Zweifel haben oder so, dann dürfen wir sagen, danke Heiliger Geist, dass du mir diese Bestätigung gibst. Durch das Wort, indem ich das Wort lese, eben, es gibt keine Verdammnis mehr. Deswegen werde ich immer ein Sohn Gottes sein. Wir haben im Endeffekt wieder den Stand der ersten Schöpfung. Wir sind wieder mit Gott versöhnt. Wir können mit ihm durch unseren Alltag gehen, so wie Adam und Eva mit ihm spazieren gegangen sind, durch die Garde Eden. So gehen wir jetzt mit Gott in den Alltag, Hand in Hand. Und ihr könnt das Bild ja Spuren im Sand, das Bild kennt ihr alle. Ja? Jesus geht mit uns. Und da, wo wir nicht mehr können, trägt er uns, aber er ist immer mit uns. Er sagt, ich werde bei euch sein, bis am Ende aller Zeiten. Denn wir sind der Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat, ich will mitten unter ihnen sein und mitten unter ihnen leben. Ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Und Vers 18, ich werde euer Vater sein, und ihr werdet meine Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Das war die gute Botschaft heute. Amen.
Amen. Amen.